So, willkommen zur heutigen Sitzung.
Ich lasse nochmal hier die Teilnehmerliste durchgehen, also wenn Sie sich noch nicht eingetragen haben oder falls Sie noch keine E-Mail bekommen haben, so können Sie einfach sagen, ob Sie hier richtig durchstehen.
Dann wollte ich Sie noch darauf hinweisen, dass ich ja hier einen digitalen Begleitservice anbiete. Also, die Seite kennen Sie, www.digiseminar.net. Da sehen Sie also aus meinen verschiedenen Veranstaltungen alle möglichen Ergebnisse. Also hier, das ist zum Beispiel mein Unterseminar für Animalismus, das ich diesen immer freitags gebe. Da haben wir so eine Gruppenarbeit gemacht, das wollen wir hier auch noch machen, das ist eine Methodenanwendung. Dann finden Sie aber, wenn Sie jetzt hier drauf gehen, auf Video aufzeigen, finden Sie für mein Luther-Seminar, finden Sie hier Aufnahmen, also sowohl Videos als auch hier Audioaufzeichnungen. Und Sie wissen ja, dieses Seminar wird auch aufgenommen, also Sie können sich die letzten Sitzungen nachhören. Einfach hier draufklicken und dann läuft das ab. Gut, so viel zum Formalen. Jetzt heute nochmal das letzte Mal Wittgenstein. Und in der nächsten Sitzung wollen wir uns dann mit Michael Thompson befassen, diesem recht jungen Philosophen, relativ jung noch, der auch im Ausgang von Wittgenstein den Begriff der Lebensform entwickelt hat, der allerdings nicht mehr wie bei Wittgenstein, jetzt, wie wir noch heute sehen werden, rein sprachlich verfasst ist, sondern Michael Thompson hat einen biologischen Begriff von Lebensform, oder genau genommen muss man sagen, eigentlich so eine Mischung aus Hegel, Kant und Wittgenstein und Philosophie der Natur. Also ein sehr, sehr komplexen Begriff der Lebensform, der nicht mehr nur auf Sprache angewiesen ist, der ist noch tiefer. Man könnte sagen, er hat einen ontologischen Begriff der Lebensform, vielleicht sogar einen transzendental-philosophischen, einen transzendentalen Begriff der Lebensform. Was genau das ist, werden wir dann sehen. Wir werden heute noch mal ein paar Fragen uns überlegen. Also, inwiefern ist Sprache eine Lebensform? Haben wir in der letzten Sitzung ja eigentlich schon gemacht. Wie hängen Sprachspiel und Lebensform miteinander zusammen? Also, der Begriff des Sprachspiels. Wir werden noch einige Zitate gemeinsam diskutieren. Inwiefern ist Sprache eine Praxis? Und was mich jetzt vor allem interessiert, inwiefern ist ein Sprachspiel, inwiefern ist eine Lebensform relativ? Worin ist die Bedeutung der Sprache fundiert? Ja, wenn das alles nur so ein Spiel ist, wenn es auf die Praxis ankommt, dann scheint es ja erstmal nahezulegen, dass es hier nicht diese absolute Wahrheit gibt, die absolute definitive Bedeutung gibt. Worin ist das fundiert? Worin liegt der Grund der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke? Es muss doch alles irgendwie eine Wurzel haben, könnte man sich fragen. So, das sind die Fragen. Und jetzt möchte ich zum Einstieg nochmal als Hintergrund, wir hatten das in der letzten Sitzung auch schon ganz kurz gemacht, Sie erinnern sich, ich hatte hier den Traktatus auf dieser Seite, ein paar Charakterisierungen und hier die philosophischen Ausführungen. Möchte ich noch ein paar Zitate aus dem Traktatus Ihnen präsentieren, die wollen wir gemeinsam lesen, diskutieren, was Wittgenstein diesem Frühwerk, da war er nur 32 Jahre, hat er das geschrieben, was er darin über Sprache gesagt hat. Das wird uns dann überlegen, wie hat sich seine Auffassung der Sprache in seinen philosophischen Untersuchungen gewandelt. Ja, also was haben wir hier? Sie kennen ja diese Klassifikation im Traktatus, also das beginnt immer mit einer Zahl, zum Beispiel viertens, und dann geht das so weiter, 4.1, 4.1.1, und so weiter, immer weiter, tiefer, immer expliziter. Was sagt jetzt Wittgenstein hier zur Sprache? Er sagt, der Gedanke ist der sinnvolle Satz. Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache. Beziehungsweise er geht hier von den Nullen, beginnt da weiter hinten. Dann die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne. Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind. Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie dem zu? Ja, vielen Dank. Andere Meinung dazu? Oder was für ein Verständnis von Sprache liegt dieser These? Das ist ja eine sehr steile These zugrunde. Was für ein Verständnis der Sprache? Wir haben ja schon ein paar Überlegungen hier gehabt. Ich kann auch noch mal ein paar andere Zitate bringen, wenn Sie sich noch eine andere Meinung bilden wollen. Vielleicht nehmen wir noch ein paar andere Zitate dazu. Was sagt er noch? Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken. Und noch was, auf den ersten Blick scheint der Satz, wie er etwa auf dem Papier gedruckt steht, kein Bild der Wirklichkeit zu sein, von der er handelt. Aber auch die Notenschrift scheint auf den ersten Blick kein Bild der Musik zu sein und unsere Lautzeichen, Buchstaben, Schrift kein Bild unserer Lautsprache. Und doch erweisen sich diese Zeichensprachen auch im gewöhnlichen Sinne als Bilder dessen, was sie darstellen. Ich kann noch was hinzugeben. Die Grammophonblatt, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Ihnen allein ist der logische Bau gemeinsam. Wie im Märchen, die zwei Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre Lilien, sind alle im gewissen Sinne eins. Noch ein Zitat, dass es eine allgemeine Regel gibt, durch die der Musiker aus der Partitur die Symphonie entnehmen kann, durch welche man aus der Linie der Grammophonplatte die Symphonie und nach der ersten Regel wieder die Partitur ableiten kann. Darin besteht eben die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel der Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte. Ich lasse nochmal diese Sätze hier. Wenn Sie jetzt mal gerade das nochmal anschauen, der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie Sie uns denken.
Ja. Yes. Wie wir ja auch schon festgestellt haben, da ist halt die Sprache noch einfach ein abbildendes Element. Und das ist auch, geht ja da gar nicht von dem Sprachspiel, was er ja dann beschreibt, aus, dass wir erst eben durch diese Interaktion auch und dadurch, dass wir eine Intersubjektivität haben, zu einer Bedeutung kommen, sondern geht ja davon aus, dass Sprache was Denkendes ist, was sich über die Praxis irgendwie zu legen scheint.
Und hier, hier hätten wir also immer die Welt. Wir hätten einen Satz. Und in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Welt und Satz. Also er bringt hier verschiedene ähnliche Verhältnisse. Ne? Er bringt dann auch noch hier das Beispiel mit der Musik. Ich glaube, das war dann hier und hier, wo er sagt, auch die Notenschrift scheint zum ersten Blick kein Bild der Musik zu sein. Ja? Also so wie sich die Notenschrift zur Musik verhält, so verhält sich der Satz zur Wirklichkeit. Würden Sie dem zustimmen? Gutes Beispiel, was Sie am Schluss gesagt haben, Ironie, Sarkasmus, kann das abbildmäßig erfasst werden? Wie wird dieser Gehalt, dieser ironische Gehalt, und denken Sie mal an pragmatische Sätze, ich hatte das Beispiel gebracht mit der Zugfahrt, wo ich drin sitze, habe das Fenster offen, mir sitzt eine andere Person gegenüber, sie fragt mich, könnten Sie bitte das Fenster schließen? Ich sage, der Zug hält in 2 Minuten. Ist das keine wirkliche Antwort auf die Frage, dann würde ich nach diesem Modell hier, würde ich Unsinn reden. Würde ich nicht in dieser Logik der Sprache bleiben, sondern ich würde da rauskommen. Ja, wie sehen es die anderen? Also ich habe eine Abbildrelation. So wie sich der Satz zur Welt verhält, sollte die Notenschrift zur Musik verhalten. Wodurch, oder fragen Sie doch mal hier nach dem Abbild. Was genau ist das Abbild? Abbild ist jetzt ja mal eine Metapher erstmal nur. Abbild. Was meint denn Abbild letztendlich?
Ja, ja, ein Abbild hat für mich keinerlei Steuerungsfunktion und das hat die Notenschrift unter anderem. Also ich schaffe ein Abbild, aber das steuert mich ja nicht, sondern es bildet eben nur die Welt ab, ohne dass ich eben nicht unbedingt danach richten muss. Und die Noten geben ja schon auch gewisse Regeln dann auch vor. Mhm.
Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben das wohl die musikalische Idee, der Künstler, der Komponist hat eine Idee von einer Musik. Oder Sie hören, wie Musik interpretiert wird von einem Orchester und Sie lesen gleichzeitig die Partitur. Inwiefern könnte die Partitur ein Abbild dieser Musik sein? Gut, Sie sagen jetzt, es gibt da vielleicht gewisse Anweisungen drin, aber könnten nicht auch Anweisungen so eine Abbildfunktion übernehmen? Ja?
Ich meine, es macht einen Unterschied, ob jemand
ja, also richtig, ich denke, die Frage ist die, gehen wir in diese Richtung. Also komponieren wir Musik. Ne? Wir haben hier die Idee, die Intuition, den musikalischen Gedanken, Einfall, Motive, Fantasien. Wir setzen das um Notenschrift. Wir können aber natürlich genauso gut dann, wenn wir es dann interpretieren, nicht der geniale Komponist, geniale Komponistin sind, wenn wir das umdrehen und dann hier nur die Notenschrift, Partitur, und rekonstruieren oder erzeugen aus dieser Notenschrift die Musik. Das ist wechselseitig möglich. Aber die Frage ist jetzt, was ist jetzt das Abbild? Inwiefern ist das jetzt Abbild? Inwiefern bildet Notenschrift die Musik ab?
Ich würde nicht sagen, dass es originär ein Abbild ist, sondern es ist eine Gestaltungsform, wo man den Gedanken in dieses Musikstück. Mhm. Das ist kein Abbild, das ist ja noch gar nicht da, in der Welt nicht sichtbar. Wieso kann es dann ein Abbild sein?
Aber Sie sagten ja auch Form, ne? Sie sagten Form. Ja. Ist nicht gerade eine Form, sondern eine Struktur, so ein Schema, das, was beiden zugrunde liegt. Eine Struktur, eine gemeinsame Struktur, die in beiden Falle erreicht wird. Also die Notenschrift, die fasst gewissermaßen die Grundstruktur der Musik, die fasst das.
Nicht zwangsläufig, also das kann gut sein, dass man von der Musik eben ein adäquates Abbild mit der Notenschrift machen kann und dass man von der Notenschrift auch ein adäquates Bild, also adäquat auf die Musik schließen kann, aber das ist eindeutig und das wird einfach suggeriert mit der Theorie, dass es wirklich eindeutig ist, also ein Notenschritt entspricht einer Musik und umgekehrt. Das ist eben gerade in Ihrem Beispiel mit dem Zug gefallen.
Genau, also auch nochmal der Punkt des Kommilitonen. Es scheint manche Phänomene zu geben, sprachliche Phänomene jetzt zum Beispiel, Ironie, Pragmatik, das alles, was der Pragmatik zugehört, was wir nicht im Sinne von Abbildcharakteren fassen können sprachlich. Das scheint über den Satz hinauszugehen, da scheint der Kontext eine Rolle zu spielen plötzlich, durch den die Bedeutung dem Satz verliehen wird. Ja, der Satz ist nur verständlich, wenn er in der Praxis, in der Umgebung, im Verhältnis zu anderen Sätzen, zu anderen Konstellationen berücksichtigt. Ja, das scheint also, dass dieses Abbildverhältnis von Welt, Satz, man könnte auch sagen, der Gedanke ist hier ausgedrückt, oder eine Tatsache der Welt, kann durch einen Satz beschrieben werden. Das scheint in manchen Fällen nicht zu greifen. Aber jetzt war da noch eine Meldung.
Ja, ich finde auch den Abbildbegriff schwierig, weil das Wesentliche ist ja eben, dass sie sich so sehr unterscheiden, Welt und Satz und Musik und Logik. Und deshalb finde ich das mit dem Abbild schwierig und würde eher so was wie Übersetzung oder so formulieren, weil Übersetzung auch dieses hermeneutische drin hat, dass eben was auch Raum für Interpretation lässt und dass eben es nicht ganz klar ist, dass es immer eine exakte Entsprechung gibt.
Sie würden sagen, es gibt eine gewisse Vagheit. Ja. Wittgenstein wird das später Familienähnlichkeit nennen. Wir kommen noch drauf. Da ist noch eine Meldung. Ja.
Ich würde auch nochmal an sich zu dem Grad, also wenn ich jetzt nochmal diesen Abbildbegriff benutze, der Wittgenstein sagt ja, glaube ich, noch vor Paragraph 10, dass im Prinzip um die Abgeschlossenheit, er nimmt ja das Beispiel der Sprache da und stellt es dem einer mittelalterlichen Stadt gegenüber. Erstmal eine Siedlung, die halt immer erweitert wird. Und im Prinzip könnte man ja das Abbild halt zu einem gewissen Grad, ist es schon die Realität, ja? Weil man die Sprache ja zumindest nicht als abgeschlossen sehen kann, weil sie sich auch immer weiterentwickelt. Also ich würde schon sagen, dass da beides geht. Also diese Wahrheit und dieses Abbild. Also zumindest vor diesem Beispiel.
Also ich würde also sagen, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass die Sprache der Welt immer hinterherhinkt. Dass sie also sie nie ganz fassen kann, immer nur so annäherungsweise.
Ne? Ja, zum einen das, und weil sie sich auch eben immer noch weiterentwickelt, neue Dinge hinzuerkennen, wie eben bei dieser Stadt.
Ja, vielen Dank, da ist noch eine Meldung.
Anschließend, was vorher gesagt wurde, warum die Analogie nicht funktioniert, weil Musik funktioniert an gewisser Reduktionismus, also ich kann Musik reduzieren auf die einzelnen Noten sozusagen, also jede Note sozusagen repräsentiert einen Ton. Und wenn ich diese Töne zusammenfüge, entsteht dann eine Melodie. Ich habe Musik. ich kann also reduzieren die Musik auf die einzelnen Töne. Bei der Welt habe ich das Problem, also wenn ich bei einem Satz habe ich unterschiedliche Wörter und sie repräsentieren sozusagen etwas in der Welt. Es ist hier wieder in diese Richtung Ironie und Sarkasmus, dass der gleiche Satz kann sozusagen unterschiedliche Bedeutungen haben, weil ich eben die Bedeutung des Satzes nicht reduzieren kann auf die Bestandteile dieses Satzes. Oder auch abhängig davon, welche Wörter ich so betone in dem Satz, kann es unterschiedliche Bedeutungen haben, was bei Musik, glaube ich, nicht der Fall ist.
Also wenn ich Sie recht verstanden habe, würden Sie sagen, hier ist so eine Art Abbildverhältnis gegeben, stärker in der Musik als hier, weil hier noch andere Faktoren mit ins Spiel kommen. Wenn wir sagen Satz oder vielleicht auch noch hier Sprache. Sprache soll ja auch die Welt letztendlich repräsentieren. Da kommen so viele Faktoren rein, dass wir nicht mehr von einem richtigen Abbildverhältnis sprechen können. Wie kann zum Beispiel eine Betonung eines Wortes, das Heben der Stimme ein Wort, das ist nicht die Aussprache, wie kann die im Verhältnis an Abbild stattfinden? Da wird es ganz schwierig. Während hier, gut, wir haben nicht nur die Töne, wir haben natürlich auch Anweisungen, Tempo, wir haben hier noch Anweisungen, agogische Momente, also Redundando und so weiter, das ist nicht nur Noten, aber das sind ja alles Parameter, die wir letztendlich sehr exakt reproduzieren können. Sie kennen auch die serielle Musik, die dann ganz deterministisch ist, wo wirklich alles festgelegt ist. Das scheint auf diese näher zu kommen. Jetzt gehen wir nochmal hier. Da war auch eine Meldung, ja?
Wir haben noch ein Problem mit dem Abbild von der Bildungskunst, die bis zum 19. Jahrhundert selbstverständlich, dass es Naturabbildung oder Nachbildung idealisiert oder wie auch immer. Aber im 20. Jahrhundert trifft es nicht mehr zu. Also da gibt es ja Bilder, die vollkommen ungegenständlich sind oder entweder abstrakt oder ganz ungegenständlich. Und da ist ja auch kein Abbild mehr von dem was.
Ich glaube, das ist
die Zeit, wo der Wittgenstein das geschrieben hat, weil er war ja dann in der Kunst gewendet.
Ja, ein guter Hinweis. Also er bringt jetzt hier nicht die bildende Kunst. Die Frage ist auch, ob die bildende Kunst Abbildcharakter immer schon hatte. Ne? Diese Mimesis, dieses Nachahmen, das war vielleicht in einer gewissen Phase der Fall. Aber wie Sie, glaube ich, sagen, in der bildenden Kunst, da haben wir es nicht mehr mit Abbildverhältnis zu tun, sondern da ist das Bild hat eine eigene Realität. Das Bild ist autonom. Das Bild hat keinen Bezug mehr. Wobei, hier ist natürlich jetzt auch nicht die Welt gemeint. Das ist ja gerade jetzt von künstlicher Welt und Zeichensystem. Und jetzt könnte man sich überlegen, wie man das bei einem Bild sagen würde. Also wenn ich jetzt hier parallel jetzt hier bildende Kunst einfüge, was ich dann hier machen müsste. Wäre schwierig, ob das überhaupt ginge. Ne? Ob ich bildende Kunst, die Realität der bildenden Kunst auch in so einem Zeichensystem fassen könnte. Wie bitte? Ja, also es ist eine spannende Frage. Wir gehen jetzt nochmal hier zurück auf diesen Satz hier. Also der Gedanke ist der sinnvolle Satz. Und der zweite Punkt hier, die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache. Rüber zu diesem Satz. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, ein Modell. Wir könnten ja auch schreiben, Abbild, Modell. Dann dieses Beispiel nochmal der Musik. Und jetzt bringt er diesen Vergleich mit der Grammophonplatte. Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Der logische Bau, also man könnte sagen die Struktur. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wird. Das Zitat, die Wirklichkeit muss durch den Satz auf Ja oder Nein fixiert sein. Dazu muss sie durch ihn vollständig beschrieben werden. Der Satz ist die Beschreibung eines Sachverhaltes. Wie die Beschreibung einen Gegenstand nach seinen externen Eigenschaften, so beschreibt der Satz die Wirklichkeit nach ihren internen Eigenschaften. Der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe eines logischen Gerüstes. Und darum kann man am Satz auch sehen, wie sich alles Logische verhält, wenn er wahr ist, dann kann aus einem falschen Satz Schlüsse ziehen. Wir verstehen das jetzt hier, das, was er sagt, dass der Satz die Welt konstruiert. Konstruktion. Darf das jetzt hier so verstanden werden, als ob man hier sich jetzt was zusammen fantasiert?
Ich würde es jetzt eher in Richtung Interpretation hineinnehmen. Also es ist schon irgendwie richtig, aber es muss nicht vollständig richtig sein.
Mhm. Andere Meinung dazu?
Eine Frage. Konstruiert er die externen Eigenschaften?
Ich würde sagen, die intern. Oder wie sehen Sie? Wie sehen Sie es? Ich lese nochmal vor. Die Wirklichkeit muss durch den Satz auf Ja oder Nein fixiert sein. Dazu muss sie durch ihn vollständig beschrieben werden. Der Satz ist die Beschreibung eines Sachverhaltes. Also Sachverhalt, Sie wissen ja den Unterschied zwischen Sachverhalt und Tatsache oder Sachlage. Also man könnte sagen, komplexe Tatsachen, wie die Beschreibung einen Gegenstand nach seinen externen Eigenschaften. Also hier haben wir es mit einem Gegenstand zu tun, das ist jetzt hier die Ontologie, also sagen wir mal körperliche Gegenstände, externe Eigenschaften. So beschreibt der Satz die Wirklichkeit nach ihren internen Eigenschaften. Und mit internen Eigenschaften scheint er mir dieses logische Gerüst zu verstehen. Also jetzt nicht physikalische Eigenschaften, die messbar sind, wie äußere Eigenschaften von Körpern, externe Eigenschaften, nach ihren internen Eigenschaften. Und das scheint mir, im nächsten Satz, das sein, das logische Gerüst. Das logische Gerüst ist das innere Prinzip letztendlich, diese innere Struktur. Aber jetzt hatte der Kommilitone gemeint, vorhin, in dieser Konstruktion, es müsse nicht, also meinten Sie es so, dass es mehrere Möglichkeiten der Konstruktion gibt, dass es nicht nur die eine Konstruktion gibt?
Ja, tatsächlich. Mhm.
Wie sehen Sie andere? Wie können wir mit dem Satz die Welt konstruieren?
Wenn es nicht nur ein logisches Gerüst gibt, sondern eben es mehrere unterschiedliche logische Gerüste gibt, solange die in sich sozusagen zu ergänzen. Tatsachen sind aber immer relativ sozusagen zum logischen Gerüst. Ist es ja, was für mich eine Tatsache ist, hängt dann davon ab, welches logische Gerüst ich sozusagen benutze.
Meinen Sie, es
gibt. Kann ich sehr konstruieren und sozusagen, was für mich eine Tatsache ist.
Meinen Sie, es gibt mehrere logische Gerüste, dann müsste es nicht das ein und dasselbe logische Gerüst geben bei allen Sätzen?
Dass die Welt ein logisches Gerüst verstanden, dass es muss nur intern, es muss sozusagen in sich konsistent sein, logisch konsistent. Dann kann es ja mehrere geben. Dann gibt es ja quasi keine sozusagen externe Behinderung, die dann irgendwelche Gerüste sozusagen ausschließt.
Das war so die Meinung des Kommilitonen.
Genau, wenn man das folgt, dann. Und dann eben noch der Meinung ist, dass Tatsachen nur relativ zu einem logischen Gerüst sozusagen existieren könnten, dann kann man in dem Sinne sozusagen sich dann Tatsachen konstruieren durch die Wahl eines logischen Gerüstes.
Wie scheint das jetzt Wittgenstein zu verstehen? Das ist eine spannende Frage. Also glaubt Wittgenstein jetzt hier, wir haben hier das logische Gerüst wäre ja dann sozusagen hier dazwischen. Ja, das ist ja das, was vermittelt zwischen Welt und Satz. Oder man könnte auch sagen, das, was über der Welt liegt oder die Welt fundiert, das logische Plus. Scheint Wittgenstein das so zu verstehen, dass es mehrere gleichermaßen adäquate logische Gerüste gibt? Oder gibt es für ihn das eine logische Gerüst, die Grundstruktur, nach der sich dann Gesetze richten müssen?
Ich sehe immer noch so ein bisschen gerade in dem Satz, wo er das auf Ja oder Nein reduziert, das sehe ich sehr als fixierend an. Dass er wirklich eigentlich, er möchte nur eins haben, glaube ich.
Scheint mir auch so zu sein. Ne? Dieses, was Sie jetzt angesprochen haben, diese Vielfalt, Ihr Vorschlag, der scheint mir schon eher auf diese Sprachspielkonzeption hinauszulaufen, die er später hat. Ne? Also hier haben wir noch ein sehr fixes System, starre Abbildrelationen, nicht viel Flexibilität. Und wir haben jetzt schon gesagt, ich fasse mal zusammen, wir haben jetzt einige Gründe gehört, dafür, dass dieses Abbildverhältnis von Sprache und Wirklichkeit so nicht erschöpfend ist. Warum? Weil eben wir sprachliche Ausdrücke haben, die vielleicht sogar die häufigsten Ausdrücke sind, die häufigsten Formen, die eben gerade nicht Abbildcharakter implizieren, nicht über die logische Struktur von Gedanke und Tatsache. Das Entscheidende ist hier Pragmatik. Was tue ich mit der Sprache? Was mache ich mit der Sprache? Hier wird die Sprache so verstanden, wie diesem Traktatus, dass Sprache nur abbildet. Ne? Wir haben die Wirklichkeit hat immer schon, ist die Wirklichkeit, die Welt besteht aus Tatsachen, die Welt ist alles, was der Fall ist. Wir können die Wirklichkeit angeben durch eine Summe, durch eine Menge von Tatsachen, von bestehenden Sachverhalten. Und jede Tatsache, jeder Sachverhalt kann über einen Satz dank seiner logischen Struktur adäquat abgebildet werden. Das ist so das Verständnis des Traktatus. Und jetzt scheint aber Wittgenstein hier die Sprache doch etwas zu kurz zu begreifen oder nur einseitig zu betrachten, weil wir mit der Sprache ja nicht nur abbilden, uns verständigen über das, was der Fall ist, sondern was können wir mit der Sprache noch machen? Und das scheint das Entscheidende zu sein. Ja, das ist noch ein Sonderfall, die Fiktion. Also, wenn wir jetzt etwas sagen, was nicht der Fall ist, aber dennoch eine logische Struktur hat, die dem ähnelt, ne? Dann könnte Wittgenstein sagen, das ist sinnlos, ein sinnloser Satz könnte er sagen. Aber dennoch verwenden wir Sprache so. Das wäre ein Sonderfall, ne? Dass wir Sätze bilden können, die logische Struktur von Tatsachen nur scheinhaft erzeugen. Aber denken Sie nochmal dran, was machen wir mit Sprache noch? Wir vergewissern uns ja nicht nur über die Sachverhalte. Wir kommunizieren und verbreiten ja nicht nur unser Wissen über Sachverhalte. Und was machen wir mit Sprache ganz wesentlich?
Ja. Wir geben Anweisungen oder wir stellen Fragen.
Genau. Wie kann ich so eine Anweisung, tu mal das, Ausrufesatz, wie kann ich den Abbildverhältnis denken? Also wir haben es hier in diesem Abbildverhältnis eigentlich nur so mit so Propositionen zu tun. Propositionen, das sind also Sätze, die sich in diese Das-Form bringen lassen. Das ist der Fall Das. Das und Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Proposition, das, was nach diesem Das-Satz kommt. Ich weiß das und so weiter. Ich behaupte das. Das. So, aber jetzt gibt es eben auch noch diesen Vorsatz. Ich behaupte, ich meine, ich glaube, ich möchte, ich wünsche das. Und Wittgenstein scheint im Traktatus nur diesen Nachsatz betrachtet zu haben und diesen Vorsatz, wenn man mal so nennt, das ist eine Proposition, ist das hier, den scheint er nicht so sehr berücksichtigt zu haben. Also hier nur die Proposition, das, was ich in das Form bringen lässt, Tatsache, Gedanken, das sind Abbildverhältnisse, aber das, was wir mit Sprache machen, also jetzt mal hier so ein bisschen dargelegt habe, oder man könnte auch sagen, das Ganze, das ist hier aus dem Blick geraten. Ja?
Eine Frage, das ist jetzt nur ganz spontan eingefallen, ist, könnte man nicht den ersten Teil sozusagen wegstreichen im Sinne von, der ist redundant, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich behaupte, dass die Erde flach ist, und ich könnte genauso gut sagen, die Erde ist flach.
Genau, genau.
Aber das ist ja nicht wirklich ein Unterschied, weil ich, bei dem ersten Fall habe ich ja nur geschrieben, sozusagen, dass ich behaupte, aber dadurch, dass ich das schon tue, sozusagen, wenn ich diesen Satz das ausspreche, ist ja der erste Teil dann somit redundant.
Völlig richtig. Also Wittgenstein würde nach der Auffassung des Traktatus sagen, das ist redundant, ne? Im Fall behaupten. Ne? Ich behaupte das sonst so, da kann ich einfach sagen, also ich behaupte, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man auch nur sagen, die Erde ist eine Scheibe. Muss ich nicht sagen, ich behaupte, ich meine es. Ne? Das ist redundant, genau, das wäre diese Überflüssigkeitstheorie. Wenn wir jetzt aber ein anderes Sprachverständnis zugrunde legen, das, was der Kommilitone angesprochen hat oder auch hier schon angesprochen, dass man mit Sprache, was auch Sie sagten, dass man mit Sprache nicht nur feststellt, sondern auch etwas tut. Sie kennen alle diese Sprechakt-Theorie von Austin und Searle hat es dann weitergearbeitet. How to do things with words, also wie machen wir was mit Worten, dann trifft das hier nicht mehr zu. Also dann ist diese Redundanztheorie nicht mehr korrekt, weil dann wird sehr entscheidend, was ich davor einfüge. Ne? Ich behaupte, damit bekräftige ich was. Ne? Ich frage, ich stelle die Frage, ich meine. Ne? Das sind alles gewisse Präsentationsweisen dieser Proposition, Präsentationsweisen, Kontexte, in denen diese Proposition geäußert wird. Und jetzt werden wirklich diese Kontexte entstehen, diese Rahmenbedingungen. Ich möchte, dass du das machst. Das ist auch so ein Fall. Also hier wird es plötzlich sehr, sehr handlungsbezogen. Und diesen ganzen pragmatischen, performativen Kontext, in denen sich Präpositionen befinden oder sprachliche Ausdrücke, die waren, wie Sie richtig sagen, für den Traktatus eigentlich redundant überflüssig und entscheidend. Und doch machen sie einen großen Teil unserer Realität aus, wie wir sprachliche Ausdrücke verwenden, mit welchen Absichten wir das tun, was wir damit machen, aber natürlich auch, wie wir sie aussprechen, ob wir sie in einer höheren Stimmlage aussprechen oder nicht. Ich kann natürlich auch eine Proposition, einen Das-Satz, der eigentlich eine Behauptung darstellt, kann ich auch als Frage formulieren. Ich kann am Ende mit der Stimme hochgehen. Obwohl es nicht die Form der Sprache hat, also weißt du, wie das ist, wie ist ja dann eine indirekte Frage. Dann ist es klar, dann geht die Sprache in der deutschen Sprache, in anderen Sprachen ist es nicht so, dass danach die Stimme hochgeht, die Stimme sich hebt, das ist unterschiedlich, aber jetzt in unserem Kontext ist es so. In den USA ist es so, dass man da häufig auch bei Aussagesätzen bestimmten Sprachsystemen in der Stimme nach oben geht. Also es ist unterschiedlich, ist mir aufgefallen in den USA, aber jetzt zumindest hier ist es so, und jetzt kann ich aber nicht den Satz in den, also jetzt grammatikalisch, strukturell, in eine Frageform bringen, sondern ich kann ihn als einen Aussagesatz formulieren, kann aber dennoch mit meiner Sprachmelodie was damit anstellen. Und dann kommen plötzlich Aspekte ins Spiel, die durch so ein Abbild vielleicht so nicht mehr abgedeckt werden. Das wollte ich damit sagen. Also wir können mit Sprache sehr viel tun, je nachdem, wie wir sie, wie wir sie sprachlich einkleiden, in welchen Kontexten wir sie verwenden. Jetzt hatten wir das letzte Mal dieses Privatsprachenargument behandelt. Sie erinnern sich noch, also das war dieses Beispiel mit diesem Käfer mit Schmerz. Also dieses Privatsprachenargument besagt nach Wittgenstein, und das ist jetzt seine Theorie in den philosophischen Untersuchungen, dass es nicht der Fall sein kann, dass eine Sprache nur von einem Sprecher gesprochen wird. Was war nochmal der Grund dafür? Warum kann es nicht eine Sprache mit nur einem Sprecher geben? Warum ist Intersubjektivität notwendig für Sprache oder auch für Objektivität von Bedeutung? Warum kann es nicht, nach Wittgenstein jedenfalls, nur ein Sprachsubjekt sein?
Weil auch der Sprecher das über andere erlernt hat, die Sprache, in der Interaktion.
Das wäre ein genetisches Argument. Also wie kommt der einzelne Sprecher denn dazu, seine Sprache zu haben? Er muss sie ja irgendwo herhaben. Er kann sie ja nicht selbst irgendwie sich gebildet haben. Das wäre so ein pragmatisches, ein genetisches Argument. Richtig, aber es scheint auch noch so ein logisches Argument zu geben, also ein sehr eher immanentes Argument. Ja, also wahrscheinlich meinen Sie es so, diese Objektivität, die Einhaltung der Regeln. Wer garantiert die Einhaltung der sprachlichen Regeln, dass immer dasselbe Ding auch mit demselben Wort bezeichnet wird? Sowas. Kann das ein eigenes Subjekt leisten, wäre die Frage. Ich lese es nochmal vor hier. Wäre aber auch eine Sprache denkbar, in der einer seine inneren Erlebnisse, seine Gefühle, Stimmung und so weiter für den eigenen Gebrauch aufschreiben oder aussprechen könnte. Können wir denn das in unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? Aber so meine ich es nicht. Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann, auf seine unmittelbaren privaten Empfindungen. Der andere kann diese Sprache also nicht verstehen. Also, hier scheint der Punkt der zu sein, wir müssen, damit Sprache wirklich funktioniert, Objektivität erlangen. Wir müssen aus uns herausgehen in der Sprache. Sehen Sie hier in diesem nächsten Zitat noch so ein logisches Argument? Also wir hatten jetzt hier, wie gesagt, diesen Punkt, irgendwoher muss ich die Sprache ja haben. Ja? Selbst wenn ich der Einzige bin, der sie verwendet. Privatsprache meint jetzt ja nicht nur, dass ich einer bin, der nur eine Sprache hat, sondern letztendlich eine Sprache, die sich nur mit innerpsychischen Phänomenen befasst. Also mit Phänomenen, die nur mir selbst zugänglich sind. Was sagt er denn hier? Er sagt jetzt hier, als Beispiel ist es der Schmerz. Lesen wir es nochmal zusammen. Hier. Nun, ein jeder sagt es mir von sich, er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen sei. Angenommen, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen. Und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend veränderte. Aber wenn nun das Wort Käfer dieser Leute doch einen Gebrauch hätte, so wäre er nicht der der Bezeichnung eines Dings. Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel, jetzt haben wir hier also Sprachspiel, auch nicht einmal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel, also innerpsychische, allein erst personal zugängliche Phänomene, das Ding in der Schachtel kann gekürzt werden, es hebt sich weg, was immer es ist. Das heißt, wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von Gegenstand und Bezeichnung konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der Betrachtung. Also was ist der Gegenstand der Privatsprache, dass wir uns da nochmal drüber einigen, nach Wittgenstein? Auf was bezieht sich Privatsprache, auf welche Phänomene?
Ja. Die eigenen Empfindungen.
Genau.
Genau.
Und was sagt jetzt, also was, mit was können wir jetzt die Empfindung nicht vergleichen? Was wäre jetzt ein Fehler der Privatsprachenauffassung? Wenn wir was täten, ja?
Ja, mit der Erfindung von anderen.
Genau. Genau. Oder er sagt es hier auch noch, also es ist richtig, wenn er sagt, hier, nach dem Muster, Gegenstand und Bezeichnung. Warum können wir nicht unsere Empfindung als ein Gegenstand von Bezeichnung kohärent verstehen. Führt es davor aus, hier mit diesem Käfer und so, ja.
Aber die Form ist ja trotzdem da, oder? Also auch mit dem Käferbeispiel, wie genau der Käfer aussieht, ist ja immer, jeder Käfer sieht ja anders aus, aber wir haben ja trotzdem noch einen Überbegriff für Käfer. Und meint er dann auch, dass der Überbegriff komplett rauskommt? Oder wieso hat er genau dieses Beispiel genommen?
Richtig, dieses Beispiel mit dem Käfer ist natürlich so, dass es gerade diesem Beispiel eigentlich entgegensteht oder diese Absicht entgegensteht, weil Käfer ist ja ein Objekt. Ja? Das ist richtig. Also hier muss man eigentlich aufpassen. Käfer ist nicht Empfindung. Ja? Käfer ist ein objektiver, wie Sie sagen, eine Form. Ja? Was ist denn das Problem bei einer Empfindung? Nach Wittgenstein jedenfalls.
Da ist halt die Frage, ob es trotzdem eine Form gibt bei Schmerz.
Genau. Er würde es bestreiten. Er würde sagen, Schmerz ist was total Subjektives. Denken Sie mal an Qualia. Kennen Sie diesen Begriff? Das Quale? Ich schreibe es mal hin. Qualia, also Quale. Und nochmal Qualia. Das ist ein wie beschaffen, ein wie es ist. Das sind das Plural. Kennen Sie von Thomas Nagel diesen Essay über Fledermaus, wie es ist, eine Fledermaus zu sein? Kennen Sie das nicht? Also Thomas Nagel, dieser amerikanische Philosoph, fragt sich, stellt das Gedankenexperiment auf, ob wir je wissen können, wie es ist, also wie es sich anfühlt, phänomenal, eine Fledermaus zu sein. Er sagt, wir können jetzt naturwissenschaftlich sehr wohl sagen, gut, eine Fledermaus, die hat eben andere Sinneswahrnehmung. Eine Fledermaus operiert mit Schallwellen, macht sich da auch, kann in der Dunkelheit perfekt navigieren, in diese sensorischen Organe. Das können wir uns alles vorstellen, wie man da so navigieren kann und wie das funktioniert. Aber sagen wir damit, wie es ist, eine Fledermaus, also wie fühlt sich das an, sozusagen in einer Fledermaus zu stecken? Und da sagt Thomas Nagel, das können wir nicht objektivieren, das geht nicht. Das scheint mir letztendlich so dieses Wittgensteinische Privatargument auch in einer gewissen Form zu berühren. Qualia, also Phänomene, die wesentlich subjektgebunden sind, die eben im Empfinden bestehen. Also ein Quale ist nichts, was eine Abbildungsrelation eingeht, sondern die Existenz dieses Quale ist die Empfindung. Die Empfindung ist kein richtiges Zeichen für etwas. Gut, manchmal kann man sagen, ein Schmerz ist ein Zeichen für eine Krankheit. Aber Sie würden doch nicht sagen, dass dieser Schmerz diese Krankheit ist und dass die Krankheit sich in diesem Schmerz abbildmäßig widerspiegelt. Das würden Sie ja sicherlich nicht sagen. Ein Schmerz ist ein Indikator für eine Krankheit. Aber wenn Sie den Schmerz beschreiben, haben Sie nicht die Krankheit erklärt. Der Schmerz ist, der deutet auf was hin, aber er ist nicht ein Abbild. Es ist keine Abbildfunktion. Also ein Schmerz ist ein Phänomen, wie aber auch ein Gefühl wie Hunger oder so. Das verweist nicht auf etwas anderes in erster Linie. Natürlich, Hunger sagt, gut, mein Körper ist jetzt irgendwie im Zustand, wo stoffwechselmäßig Nahrung zugeführt wird. Aber Sie können den Schmerz fixieren in seiner phänomenalen Qualität. Das So-Sein, so wie es eben ist, Schmerz zu haben, Hunger zu haben. Und wenn es jetzt um dieses Qualitative geht, dann haben Sie wirklich ein Problem, das sprachlich auszudrücken. Weil es kein Gegenstand ist. Also Qualia, phänomenale Zustände sind keine Gegenstände, der Art, dass sie wirklich objektiv beschreibbar werden. Sie können sich dem annähern. Sie können sagen, gut, wenn Sie Schmerz empfinden, dann ist es so, dass es, dann können Sie sagen, ein Unwohlsein oder so. Aber Sie merken, Sie haben Probleme, Schmerz nochmal tiefer zu fassen. Das geht nicht. Schmerz ist halt Schmerz. Man muss es halt gefühlt haben. So. Und wenn man das jetzt so versteht, dann ist es tatsächlich schwierig, hier eine objektive Sprache auf Basis von solchen phänomenalen Qualitäten, phänomenalen Zuständen zu konstruieren. Scheint schwierig zu sein. Das ist so eines dieser Probleme. Und deswegen ist dieses Beispiel mit Käfer problematisch, weil, wie Sie richtig sagen, Käfer hat doch eine Form. Käfer ist doch was Objektives. Er sagt halt, ein Käfer in der Schachtel. Und nur jeder hat seine eigene Schachtel und seinen eigenen Käfer. Und es könnte sein, dass Käfer in verschiedenen Kontexten was ganz anderes bedeutet. Ja, der eine sagt, Käfer hat aber was ganz anderes in seiner Schachtel drin. So, das ist das Problem dieser Intersubjektivität. Jetzt kommen wir mal auf das Sprachspiel nochmal zu sprechen. Ja, er sagt, ich werde das Ganze der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das Sprachspiel nennen. Also weg von diesem Abbildverhältnis Welt vermittelt, also der Gedanke, die Welt, die Summe der Tatsachen, die logische Struktur der Tatsachen, kann durch den Satz ausgedrückt werden, durch die Sprache. Das ist der Traktatus. Und jetzt sagt der Götz in der philosophischen Untersuchung, PU, sagt er, die Sprache und die Tätigkeiten sind das Sprachspiel. Es geht also um Sprachspiele plötzlich, nicht mehr um Abbildungen. Was legt denn jetzt nochmal hier metaphorisch? Spiel ist eine Metapher. Was legt denn jetzt hier die Metapher Spiel nahe im Gegensatz zu Abbild? Auch Abbild ist eine Metapher. Das sind beides Metaphern. Genau.
Genau, richtig. Als Abbild ist das Starres, das Schematisches. Entsprechend ist es eine Relation, könnte man sagen. Und hier haben wir es nicht mehr mit Relationen. Wir haben schon mit Relationen zu tun, aber wir haben es mit Prozessen zu tun. Mit Dynamiken, mit Veränderungen, mit holistischen Phänomenen, die nicht eingeschränkt sind, beschränkt sind, sondern die wesentlich im Verhältnis, also da kommt Relation mit der Reinhard in einer sehr komplexen Konstellation von Verhältnissen, sich realisieren. Also Wittgenstein hat in den philosophischen Untersuchungen einen Holismus vertreten der Sprache. Holismus, ich schreibe es mal hin. Also Bedeutung erlangen wir nicht durch starre Abbildrelationen, sondern durch Verweisungssysteme sehr komplexer Art, durch den gesamten Kontext innerhalb derer die sich Holismus. Das ist die Auffassung der philosophischen Untersuchung. Zu unterscheiden von dieser Abbild. Abbildung. Holistische Theorie. Das ist aber natürlich nicht alles. Das Ganze, also da haben Sie praktisch das Holistische, ne? Das Ganze der Sprachuntertätigkeiten, Sprachspielen nennen. Lesen wir noch ein paar Zitate oder Sie, ja?
Ich eine Frage stellen. Man könnte natürlich das Abbild auch so interpretieren, dass man sagt, das Abbild ist nicht nur etwas Starres, sondern ich sehe halt das Abbild der Welt holistisch, ganzheitlich, beziehe also auch Prozesse mit ein, sodass die Frage für mich einfach im Raum steht, hat ja zunächst einmal einfach, dass die Welt, das Abbild, zu Ende fasst. Und dass er also dann später eben es erweitert hat, dass er sagt, das kann nicht das Abbild sein und ich muss einfach jetzt von dieser starren verhältnismäßigen Aussage weg und muss eben diese anderen Dimensionen, die ich mit diesem Abbild denken, nicht einfassen kann, einfangen. Und insofern bleibt ja eigentlich bei der Grundaussage nur den Begriff Welt, das Verhältnis dazu, das fasst ja einfach breiter.
Richtig, ja. Genau, völlig richtig. Welt ist jetzt für Wittgenstein, er verwendet ihn nicht mehr so häufig in dieser philosophischen Untersuchung, meines Wissens gar nichts. Also müsste man mal nachschauen. Hat nicht mehr diese Bedeutung. Welt ist für Wittgenstein jetzt was völlig anderes. Nicht mehr nur dasjenige, was der Fall ist. Das war ja die Definition im Traktatus. Die Welt ist alles das, was der Fall ist. Und gibt es Sachlagen, es gibt also Tatsachen, das sind dann letztendlich basale Elemente, das sind sozusagen die Elemente der Welt, Tatsachen. Dann gibt es aber auch noch Sachverhalte und Sachlagen, also Verhältnisse von Sachverhalten, von Tatsachen, also Tatsachen, Konstellation, Tatsachen, Zusammenhänge, aber das alles ist doch noch so, dass es in diesem Abbildverhältnis gedacht wird und man könnte durchaus sagen, wie Sie es jetzt meinen, dass in den philosophischen Untersuchungen Welt viel weiter verstanden wird, Welt als nicht nur Vorliegendes, sondern auch als etwas, was lebendig ist, was in Handlungsvollzügen geschieht. Und dann wäre die Frage, wenn wir jetzt einen anderen Weltbegriff haben, wie können wir dann diesen Weltbegriff in der Sprache adäquat fassen, jetzt in Anführungsstrichen. Also so könnte man auch sehen, man könnte sagen, Wittgenstein versucht mit philosophischen Untersuchungen einen komplexen Weltbegriff sprachlich zu fassen. Dann wäre das vielleicht nicht ein richtiges Abbild, aber mit dem Fassen könnte man sagen, da bleibt er dieser Tradition treu, Traktatus. Wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, wir schauen nicht nur hier Satz Sprache, sondern wir schauen mal Welt. Wie findet sich das Weltbild in der philosophischen Sprache? Das wäre auch eine Idee. Jetzt lesen wir mal hier dieses Zitat. Da geht es jetzt um Sprache. Sprachspiele. Das hatten wir jetzt mal nicht. Wer möchte mal von Ihnen lesen? Bitte.
Ja, betrachte zum Beispiel also die Vorgänge, die wir spielen. Meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Was ist all diesen gemeinsam? Sag nicht, es muss Ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen Sie nicht Spiele, sondern schau, ob Ihnen allen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen. Und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt, denk nicht, sondern schau. Schau zum Beispiel die Brettspiele an mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über. Hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse. Aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches gemeinsam erhalten, aber vieles geht verloren. Sind sie alle unterhaltend? Vergleichen Schach mit dem Mühlfahren? Oder gibt es überall ein Gewinn und ein Verlieren? Oder eine Konkurrenz und der Spielende? Denk an die Patient. In den Ballspielen gibt es Gewinnen und Verlieren. Aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und wieder aufhängt, so ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. Denk nun an die Reigenspieler. Hier ist das Element der Unterhaltung. Aber wie viele der anderen Charakterzüge sind verschwunden? Und so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen, Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen. Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun, wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.
Vielen Dank. Ja, das ist so eines der zentralen Zitate zu dem Sprachspiel. Das, was hier das Schlagwort ist, ist Familienähnlichkeit. Also es gibt eben nicht mehr diese ganz eindeutigen Zuordnungsverhältnisse, wie er sie im Traktatus angesetzt hatte, sondern hier, das ist vielleicht die beste Formulierung am Ende, letzter Satz, wir sehen ein kompliziertes Netz, wieder Metapher, Netz, Holismus von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Also plötzlich wird das Ganze ziemlich kompliziert, unübersichtlich. Nicht mehr ganz klare Verhältnisse. Eine gewisse Wahrheit kommt auch ins Spiel. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen. Also es wird relativ. Also hier sieht man sehr deutlich diese Abweichung vom Traktatus. Was haben Sie noch bemerkt? Ja?
An dem Beispiel mit dem Kind, das alleine spielt, wäre eigentlich auch die Frage, ob
gute Frage, ja, was meinen Sie? Kann es eine solche Sprache geben? Oder wäre das nach Wittgenstein keine Sprache mehr? Das vermute ich, dass Wittgenstein sagen würde, es wäre keine Sprache mehr. Aber so, ich meine, man sieht es häufig bei Kindern, die entwickeln da ihre eigene Systematik schon fast. Ne? Nein, das Problem wäre, es wäre vielleicht schon bis zu einem bestimmten Grad kohärent. Das Kind würde immer dasselbe in demselben Zeichen bezeichnen. Das wäre möglich. Aber es wäre ein Riesenproblem, diese Sprache dann intersubjektiv zu kommunizieren. Das wäre ganz schwierig.
Ich meine, in dem Spiel mit dem Ball, da ist das Kind ja in einem Dialog. Und zwar ein Dialog mit dem Ball, nicht mit einer Person, die über den Ball spielt.
Ich denke, in einem sehr engen Verhältnis könnte man da schon noch Sprache nennen. Nur scheint mir Wittgensteins Sprachbegriff der philosophischen Untersuchung recht weit, also recht hohe Anforderungen zu stellen, dass Sprache eben immer intersubjektiv sein muss. Und ich weiß nicht, was würden Sie sagen? Würde Wittgenstein da noch das Sprache nennen können? Wie würde er das nennen können, so eine individuelle Form sprachlicher Bezeichnung? Mir scheint, dass er es nicht Sprache nennen würde. Er würde da wieder dieses Privatsprachenargument anbringen, dass es das nicht geben kann. Das ist ein gewisses Verhalten, ein gewisses System. Aber Sprache im eigentlichen Sinne, würde Wittgenstein wohl sagen, ist es nicht. Scheint es mir.
Also wenn es so auf Grundstruktur zu führen wäre, also ich ein Beispiel, wenn man zum Beispiel mit Kindern zu tun hat, die ja sehr oft die Angewohnheit haben, bestimmte Tatbestände mit eigenen Worten zu bezeichnen. Ist es aber trotzdem möglich, diese Worte zu übersetzen für sich selbstverständlich zu machen, weil man gelernt hat, das, was das Kind als Detail auch mit anderen Worten auf eine bestimmte Grundstruktur zu beziehen. Und damit wird es dann wieder eine interpersonelle verständliche Sprache. Ja, also dass man das eigentlich nur als Vokabel klassifiziert und das Entscheidende ist, welcher Sachverhalt eigentlich mitgeteilt werden soll. Ja. Und dass es eigentlich in dem Zusammenhang gar keine Privatsprache geben kann, solange sich die Sprache auf etwas bezieht, was in der Interaktion gemeinsam ist.
Genau, also in Ihrem Beispiel wäre das eben erfüllt. Da würde Wittgenstein sagen, das ist eine Sprache, weil das ist eine Frage der Interpretation, der Auslegung. Wie verstehen wir kindliche Ausdrücke? Können wir uns da auch hineinversetzen? Haben wir das vielleicht auch mal so gemacht?
Als eine Logik.
Ja, so eine Kinderlogik, eine Kindersprache. Ich denke, das wäre gut möglich. Aber so etwas ganz Individuelles, was dann, wo man nicht weiß, worauf referiert die Sprache, wie mit dieser Schachtel, ne? Was ist jetzt da in dieser Schachtel drin? Was sind jetzt die Objekte? Gibt es überhaupt die Objekte? Da würde das sehr schwierig werden. Also hier, das ist wegen die Wahrheit, aber auch die Dynamik sieht man hier. Also dieser letzte Satz ist sehr zentral, das ist dieses komplizierte Netz von Ähnlichkeit, Familienähnlichkeit. Nicht mehr diese Abbildrelation. Je nachdem, wie wir es perspektivieren, haben wir Ähnlichkeiten oder auch nicht. Es hängt von der Perspektive ab, wie wir die ganze Sache betrachten. Ähnlichkeit im Großen und Kleinen. Netz. Also weg von diesem Abbildverhältnis hin zu diesem Netzverhältnis. Haben Sie eine Idee, wie man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, dieses Netzverhältnis? Also er nimmt hier den Begriff Spiel. Was ist praktisch die Essenz jetzt? Was ist das Problem beim Spielbegriff? Haben wir da eine Einheit? Haben wir da eine Abbildfunktion? Spielbegriff. Man verwendet nicht ohne Grund diesen Begriff Spiel. Genau, und das scheint natürlich gerade der Wirklichkeit oder wieder der Welt, wenn wir von der Welt sprechen, angemessen ist. Wir haben der Welt nicht diese eindeutigen Zuordnungen. Die Welt ist so strukturiert, wie hier im Beispiel das Spiel ist. Gehen wir nochmal weiter. Also, jetzt kommen wir nochmal hier zu diesem Sprachspiel und der Lebensform, was ja das Thema unseres Seminars ist. Wer möchte das mal noch lesen? Wollen Sie?
Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? Es gibt unzählige solcher Arten. Unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für alle Mal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Ein ungefähres Bild davon können uns die Wandlungen in der Mathematik geben. Das Wort Sprachspiel soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform.
Vielen Dank. Ja, das ist jetzt eine zentrale Frage nochmal, auch die unser Seminarthema betrifft. Wie hängen jetzt Sprache, Sprachspiel und Lebensform zusammen? Wir hatten in der letzten Sitzung da so ein Modell uns überlegt. Sie nennen sich noch, ich hatte vorgeschlagen, das als ein hierarchisches System aufzufassen, wonach die Lebensform das Ganze fundiert. Ich hatte in den Einleitungsfragen heute jetzt vorhin danach gefragt, inwiefern Bedeutung fundiert ist, was die Objektivität von sprachlicher Korrektheit garantiert. Und da wäre einer der möglichen Kandidaten die Lebensform. Also Lebensform ist die Grundstruktur. Jede Lebensform hat verschiedene Sprachspiele, die ihr eigen sind. Und diese Sprachspiele wiederum, die generieren dann Bedeutung oder aus denen wird dann Bedeutung ersichtlich. Würden Sie das so sehen? Wie würden Sie das Verhältnis von sprachlichem Ausdruck, konkreter sprachlicher Äußerung, Sprachspiel zur Lebensform letztendlich auffassen? Ich will nochmal Rückfrage anziehen. Was hatten wir da für eine Lebensform rekonstruiert bei Frage und Befehl? Wissen Sie noch, was wir uns da überlegt hatten? Genau, also Sprache ist immer in eine menschliche Praxis eingebettet. Und die menschliche Praxis, die ist wiederum, könnte man sagen, also wenn man die menschliche Praxis heißt, das Sprachspiel. Und diese menschliche Praxis ist immer noch in etwas Tieferes, Fundierenderes eingebettet. Das ist dann die Lebensform. Wir können uns dann die Lebensform vorstellen. Das ist ein Beispiel einer bestimmten Lebensform, die verschiedene Sprachspiele kennt. Was ist denn so eine Lebensform? Das ist jetzt wieder, das ist eben diese Wahrheit des Begriffs. Hm?
Die Gesellschaft. Mhm. Die sich auch immer wieder von Gepflogenheiten, was auch die Studien, die wir das letzte Mal nicht mehr geschafft haben, wird auch immer wieder auf diese Gepflogenheiten referiert und glaube ich schon, dass es immer auch um die Gesellschaft geht und dass man eben auch vielleicht gemeinsame Sitten braucht und alles, damit es funktioniert in der Sprachpraxis.
Genau, also hier im Paragraph 19 sagt er, man kann sich leicht eine Sprache vorstellen, die nur aus Befehlen und Meldungen in der Schlacht besteht. Oder eine Sprache, die nur aus Fragen besteht, einem Ausdruck der Bejahung und der Verneinung und unzählige andere. Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Also so wie die Sprache, so die Lebensform. Jede sprachliche Äußerung lässt einen Rückschluss zu auf die zugrunde liegende Lebensform. Was hatten wir hier nochmal von der Lebensform rekonstruiert bei diesem Beispiel mit Fehlen und Meldungen, der Schlacht ist ganz einfach. Das ist die Lebensform des Krieges. Ja. Wittgenstein hat da vielleicht den Ersten Weltkrieg vor Augen. Das ist eine Lebensform. Also zum Glück nur temporäre Lebensform. Der Krieg kann nicht immer sein. Aber das ist eine Lebensform. Und es gibt natürlich auch, muss man dazu sagen, es kann immer sein, muss ja nicht immer Krieg sein. Sondern überlegen Sie einfach das Militärwesen. Ist ja in der Wittgensteinszeit noch viel präsenter gewesen. Österreich-Ungarn, die Militärs waren eben nicht die Zivilen, nicht die Zivilen. Also zivil versus nicht zivil. Das hat natürlich Wittgenstein in Wien täglich gesehen, wenn die Soldaten ihre eigenen Regeln hatten und wenn sie sich nicht nur sprachlich, aber eben auch, natürlich zeichenmäßig von den Zivilisten unterschieden. Da haben die natürlich auch auf Wert drauf gelegt. Sie kennen bestimmt auch von Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl und so diese ganzen Geschichten dieser Zeit. Da werden Lebensformen schon sichtbar. Ne? Aber jetzt hatten Sie sich, glaube ich, gehört.
Auch bei Tieren ist das, kann man das auch nehmen, zum Beispiel mit diesen Meldungen, Befehle und Verneinungen.
Okay.
Aber da natürlich auch.
Ja, das ist jetzt die Frage, das ist eine gute Frage, ob bei Tieren, das war ja auch so eine Frage, die wir uns mal gestellt haben hier, ob Tiere eine Sprache haben, ob Tiere über Sprache verfügen oder ob das nicht Kommunikation nur ist. Also Sprache und Kommunikation, wie verhält sich das zu?
Ja, die Frage zu einer primitiven Sprache und Kommunikation, da vor allem Unterschied. Weil er macht sie auch bewusst.
Richtig. Wäre die Frage, kann Tier sein, kann die Existenz als bestimmte Tierart, sagen wir jetzt mal als Krähe, das sind ja sehr intelligente Tiere, kann das eine Lebensform sein? Das wäre jetzt eine spannende Frage, an die Wittgenstein damals bestimmt nicht gedacht hatte, die wir uns aber durchaus stellen können, wenn, wie Sie sagen, Wittgenstein uns hier sprachliche Kommunikation extrem reduziert, auf eine ganz wenige Art, das mitzuteilen. Ja? Ihr könnt das gesehen haben.
Also der Begriff Lebensform, meine Interpretation zeigt ja eigentlich sehr enge in Bezug zum Menschen. Und ich stelle also die Frage, aus meiner Sicht der Mensch als Subjekt, das ist subjektzentriert, und die Lebensform stellt ja immer nur die Frage, in welchen Situationen sich der Mensch eigentlich dann widerfinden kann in der Welt. Und das ist dann die Lebensform, in der er platziert ist, und da gibt es dann ganz unterschiedliche Sichtweisen, was notwendig wird, ob ich jetzt also zum Beispiel mich mehr handeln sehe oder mehr denke, oder ob ich mich in ganz bestimmten Berufsgruppen fühle oder bestimmte soziale Verwenden, da kann man sich halt diese Form, in der sich das Subjekt wiederfindet, ganz unterschiedlich vorstellen. Und das ist genau die Lebensform, die wandelt sich, die ist auch zeitbezogen, je nachdem, in welcher Gesellschaft man sich halt befindet. Und von daher ist es also eine Vielzahl von Möglichkeiten, die existieren. Und sie generieren halt dann ihre eigene Sprache.
Vielen Dank. Ich glaube, das enthält schon so eine Antwort auf diese Frage, weil man dann sagen könnte, der Mensch als Mensch ist keine Lebensform, sondern der Mensch wählt sich Lebensform. Der Mensch befindet sich vielleicht nicht nur in einer Lebensform, hat nicht nur eine Lebensform, sondern der Mensch, wenn auch ein Offizier, ist ja nicht nur Offizier. Und damals in Österreich war es vielleicht so, dass ein Offizier sich sein ganzes Leben nur unter diesen Kategorien vorgestellt hat. Aber er ging ja nicht auf, er war eben biologisch Mensch. Und es ist prinzipiell möglich, dass man verschiedene Lebensformen hat, in verschiedenen Kontexten. So, und die Frage nach dem Tier wäre dann davon verschieden, weil ich glaube, also es scheint unmöglich zu sein, dass ein Tier Lebensform annimmt. Bewusst. Ein Tier wäre eine Lebensform, die wäre statisch. Das wäre die Lebensform der Krähe oder des Raben. Und das wäre dann nicht mehr analog zum Menschen, weil der Mensch wäre nicht als Mensch eine Lebensform, sondern könnte sich sie aussuchen. Und das scheint beim Tier nicht gegeben zu sein. Also da hätte man dann so einen Unterschied jedenfalls. Man sagt, gut, bei Menschen die Lebensform kommt durch die Kultur zustande. Und Tiere wählen sich jetzt nicht ihre Lebensform. Man könnte nicht sagen, die Lebensform Rabe, die Lebensform Krähe, ist so was. Und das wäre dann nicht mehr strukturanalog zum Mensch, weil der Mensch eben verschiedene Lebensformen aufgeben kann, wählen kann zwischen Lebensformen. Da hineinwächst. Nicht mehr natürlich. Die Lebensform wäre gewissermaßen bei Menschen nichts Natürliches. Und beim Tier wäre dann eben Lebensform, was biologisch begründet ist. Und da wäre dann, glaube ich, der Unterschied. Aber dennoch stellt sich die Frage, ob Tiere Sprachspiele durchführen können. Das müsste eben eine ganz komplexe Situation von Kommunikation sein, was durchaus denkbar ist, zum Beispiel bei Delfinen oder so. Ich denke, man könnte es daran sehen, ob Tiere die Tendenz zum Spielen haben. Also weg von diesen nur instrumentellen Zwecken hin zu dieser Freiheit des Ausprobierens, dieser Variation. Und bei Delfinen sieht man das. Delfine spielen sehr viel, die probieren was aus. Also Delfine und vielleicht auch Wale, so höhere, also Säugetiere, je nachdem auch wie komplex das Gehirn ist, die ein hohes soziales System haben, also sehr entwickeltes soziales System, da könnte man solche Ansätze finden. Jetzt natürlich sehr schwierig, das dann zu rekonstruieren im Sinne einer Sprache. Das haben sie sicherlich nicht, aber sie haben eine hochgradig entwickelte Kommunikationsform, die Spiele zulässt. Das haben sie sicherlich.
Die Vögel üben sich ja gegenseitig mit zusammen und lernen zu und üben spielerisch, ob sie da jetzt mit anderen insgesamt mehr Erfolg haben. Das ist ja auch bei den Delfinen so, weil man die Körpersprache stellt.
Ja. Wobei das jetzt noch sehr instrumentell wäre. Also Wittgensteins Begriff des Sprachspiels scheint mir nicht instrumentell zu sein. Also nicht auf Überlebenszwecke ausgerichtet zu sein. Das scheint mir etwas Kulturelles zu sein. Es ist nicht mehr in diesen naturalen Kontext eingebunden. Also das scheint schon sehr sozial, sehr kulturell informiert zu sein. Wobei Wittgenstein sich leider nicht mehr äußert über das, was er jetzt genau in der Lebensform versteht. Wir bringen jetzt noch einige Zitate hier. Wer möchte das mal lesen? Da bringt er jetzt ein paar Sachen, die auch dieses Unterschied zum Traktatus deutlich werden lassen, weil es hier um diese Aktivität geht. Wer möchte mal lesen?
Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele an diesen Beispielen und anderen vor Augen. Befehlen und nach Befehlen handeln. Beschreiben eines Gegenstands nach dem Ansehen oder nach Messungen. Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung, Zeichnung. Berichten eines Hergangs. Über den Hergang Vermutungen anstellen. Eine Hypothese aufstellen und prüfen. Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme. Eine Geschichte erfinden und lesen. Theater spielen. Reigen singen. Rätsel raten. Einen Witz machen. Erzählen. Ein angewandtes Rechenexempel lösen. Aus einer Sprache in die andere übersetzen. Bitten, danken, fluchen, grüßen, beten. Es ist interessant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge, der Sprache und ihrer Verwendungsweisen, die Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten mit dem zu vergleichen, was Logiker über den Bau der Sprache gesagt haben und auch der Verfasser der logisch-philosophischen Verfahren.
Vielen Dank. Ja, also hier am Ende, da haben wir es dann. Das ist eine Selbstkritik. Also der Verfasser der logisch-philosophischen Abhandlung ist der Tractatus Logico-Philosophicus. Das ist der 1921 erschienene Text. Also, hier sieht man klar, es geht um eine Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache, ihre Verwendungsweisen, Kontexte. Das ist nicht mehr genau dasselbe. Und wenn Sie jetzt mal diese Sprechakte, man könnte das alles, diese ganze Liste, könnte man als Speech Acts nach Austin und Searle beschreiben. Wo ist da noch Abbildstruktur enthalten? Ne? Berichten eines Hergangs. Gut, ein Hergang ist was Propositionales. Das. Also das mit zwei S. Ne? Das war der Fall das. Aber hier geht es jetzt nicht um den Hergang, sondern es ist den Bericht, um das Berichten des Hergangs. Ja? Da sieht man das also praktisch, selbst eine Angelegenheit, die rein propositional ist, sich nur mit Tatsachen beschäftigt, dass die plötzlich auch was Pragmatisches bekommen. Indem ich einfach sage, das, was ich jetzt sage, ist wahr. Das bekräftige ich. Das verbürge ich. Das wiederhole ich. Ja. Rätselraten, Witz natürlich ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Witz machen. Also mal machen, da ist schon mal die Sprache gar nicht mal im Spiel. Ein Witz machen. Witz machen, das ist so, hier stelle ich es so vor wie eine Produktion, ich mache was, also reine Tätigkeit. Ein Witz machen. Er hat einen Witz gemacht, sagt man nicht, oder sie hat einen Witz gemacht, sie hat ihn nicht erzählt, sie hat da nichts gesagt, nichts gesprochen. Die Sprache interessiert dann nicht mehr so sehr, auch im Sinne von Abbild, überhaupt nicht. Das ist eine reine Tätigkeit. Da wurde eine Tätigkeit begangen, eine Tätigkeit getan. Und dann war der Effekt, dass Leute gelacht haben. Das ist, die Sprache ist nichts Abbildendes mehr, sondern eine reine Tätigkeit. Damit wird ein Effekt erzielt in der Sprache. Natürlich auch bitten, danken, grüßen. Ja. Häufig wird dann bei diesen Sprechakttheorien wieder ein anderes Beispiel angeführt. Sie kennen die, wir hatten es in der ersten Sitzung. Was sagt denn Austin? Das ist so ein typischer Sprechakt. Das hat jetzt hier Wittgenstein nicht drin. Was vielleicht noch ein bisschen wichtiger sein könnte.
Hiermit taufe ich
dich. Genau, taufen. Ja. Hiermit, dieses hiermit. Ja. Dieses hiermit zeigt an, dass das, was gesagt wird, eigentlich eine reine Tätigkeit ist. Die Aussage dieses Taufen auf einen bestimmten Namen ist überhaupt nichts Abbildendes mehr. Es ist eine reine Aktivität, die eine neue Realität schafft. Hier wird plötzlich ein Lebewesen, wird jetzt plötzlich eine Person. Es geht so weit in der Gender-Debatte, in der Gender-Theorie, Judith Butler kennen Sie sicherlich. Er hat eine sehr interessante These. Die sagt, dass man allein schon dann, wenn ein Kind neu geboren wird, mit der Zuschreibung, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, dass damit nicht Abbildmäßiges ausgedrückt wird, sondern dass damit Realität geschaffen wird. Das ist natürlich auch eine sehr pointiertes Verständnis von Speech Acts, ne? Dass also mit der Zuschreibung gewisse, also mit dem Label junge Mädchen, dass damit natürlich eine Lebensform konstruiert wird. Ja? Wenn es ein Junge ist, bekommt es ein blaues Bändchen, wenn es ein Mädchen ist, ein rosa. So war es bei mir jedenfalls. Ich habe das sogar noch. Ne? Oder meine Eltern. Und damit geht dann einher, dass ein Mädchen in einem gewissen, ja, da kommt ein rosa Kleidchen und so weiter, kam jedenfalls. Ne? Also hier sehen Sie ganz klar, ein kurzer Satz kann sehr viel ausmachen. Ja, das ist halt dieses, was man mit Sprache alles tun kann. Lesen wir noch die zwei weiteren Zitate, ich lese mal vor, Paragraph 241. So sagst du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und was falsch ist. Richtig und falsch ist, was Menschen sagen, und der Sprache stimmen die Menschen überein. Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform. Das ist jetzt damit. Warum kommt es bei sprachlicher Übereinstimmung nicht auf die Meinungen an, sondern auf die Lebensform? Oder warum stimmen Menschen nicht, ja, warum stimmen Menschen, oder warum müssen Menschen die Lebensform übereinstimmen, wenn sie sprachlich übereinstimmen, nicht im Sinne der Meinungen? Sind nur Äußerlichkeit oder Ausflüsse oder Randerscheinungen, wo es vielleicht sogar denkbar ist, dass zwei Menschen nicht dieselbe Meinung haben, aber vielleicht dennoch grundsätzlich übereinstimmen, weil sie dieselbe Lebensform teilen. Aber es ist recht plausibel, wenn man sagt, dasjenige, was das Ganze fundiert, ist die Lebensform. Wenn Menschen sprachlich übereinstimmen, dann tun sie das aufgrund der Basis natürlich. Sie teilen dieselbe Sprachstimme, sie haben dieselben Rahmenbedingungen, innerhalb deren sich sprachliche Äußerungen beziehen. Also hier haben wir wieder dieses Argument der Fundierung. Lebensform fundiert, Sprachspiele fundiert, Meinungen, die als Einzelne geäußert werden. Es geht um den Holismus, es geht nicht um einzelne Meinungen, sondern es geht um den Zusammenhalt, von dem Zusammenhang von verschiedenen Meinungen in verschiedenen Situationen. Da muss so ein roter Faden sichtbar sein.
Bei dem holistischen Zusammenhang von Fragen hat Wittgenstein jenseits der Sprache ist, also zum Beispiel Mimik, Gestik, wie also Menschen, wenn sie miteinander sprechen, welche Worte sie austauschen, sondern auch wie sie das untermauern, dadurch, dass sie eben ganz bestimmte Gestus anwenden, die ja in der Regel sehr, sehr stark lebensformbezogen sind. Und deswegen gibt es da Unbeschwerden?
Also meines Wissens nur ganz am Rande. Also oder haben Sie andere Beispiele? Also meines Wissens, er macht jetzt da keine Körpersemiologie oder Ausdrucksverhalten jenseits von Sprache. Bei ihm ist die Sprache ganz im Zentrum. Ja. Ja. Also er ist kein Semiotiker, kein Zeichentheoretiker. Das haben dann andere gemacht. Sie kennen ja die Saussure und so diese ganzen Semiotiker, die dann, oder auch Lévi-Strauss, diese Ethnologen, die dann das Ganze mehr auf Zeichensysteme runtergebrochen haben und nicht mehr nur auf Sprache. Die haben das Ganze dann, Lévi-Strauss hat zum Beispiel gezeigt, dass es basale Unterscheidungen gibt, die binären Oppositionen, das Rohe, das Gekochte, solche auch sprachliche dann ausdrücke, aber die referieren auf weltliche Realitäten, die sich immer in binären Oppositionen zeigen. Ja. Und das ist dann nicht mehr nur sprachlich, sondern da werden Zeichensysteme dazu. Und soweit, also das ist dann so ein kulturwissenschaftlicher Zugang, so ist es soweit, es ist nicht mehr alles Wissens nicht gegeben. Dann lesen wir noch dieses Zitat hier, Moment. Zur Veranschaulichung, zur Verständigung durch die Sprache gehört nicht nur eine Übereinstimmung in den Definitionen, sondern so seltsam wie es klingen mag, eine Übereinstimmung in den Urteilen. Es scheint die Logik aufzuheben, hebt sie aber nicht auf. Eines ist, die Messmethode zu beschreiben, ein anderes, Messergebnisse zu finden und auszusprechen. Aber was wir messen, ist auch durch eine gewisse Konstanz der Messergebnisse bestimmt. Warum kommt das nicht auf die Definitionen an, sondern auf den Akt des Urteils, durch das Urteil? Oder auf eine Übereinstimmung in dem Urteil? Es scheint jetzt entscheidend zu sein, es geht nicht nur um das Beschreiben der Messmethode, sondern um das Aussprechen und die gewisse Konstanz der Messergebnisse. Also es geht wieder um die Praxis. Die Praxis des Objektivierens, Kommunizierens. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, da folgt ein Relativismus draus. Das sagt ihr ja auch, scheint die Logik aufzuheben. Es geht nur um die Verständigung durch die Sprache. Es geht ja nicht um die Objektivität der Sprache. Er sagt ja nur, es geht um die Verständigung der Sprache. Deswegen wäre es kein Relativismus. Ne? So, das noch vielleicht zum Schluss. Dann haben wir es geschafft. Man kann sich ein Tier zornig, furchtsam, traurig, freudig, erschrocken vorstellen. Aber hoffend, warum nicht? Der Hund glaubt, sein Herr sei an der Tür. Aber kann auch glauben, sein Herr werde übermorgen kommen. Was kann er nun nicht? Wie mache denn ich's? Was soll ich darauf antworten? Kann nur hoffen, wer sprechen kann. Nur der, der die Verwendung einer Sprache beherrscht. Das heißt, die Erscheinungen des Hoffens sind Modifikationen dieser komplizierten Lebensform. Wenn ein Begriff auf einen Charakter der menschlichen Handschrift abzielt, dann hat er keine Anwendung auf Wesen, welche nicht schreiben.
Ich noch einmal zurückgehen auf das zweite Zitat. Ich bin mir nicht sicher, wie genau das Verhältnis gemeint meinte, dass wir die Urteile schon haben. Also, dass die Definitionen, also die Definitionen sind ja richtig, aber wir haben die Übereinstimmung in den Urteilen kulturell schon davor. Oder, also, spielt aus der Linie.
Da ist gleich eine Meinung dazu, ja.
Ich hätte das so verstanden, also das jetzt mal ganz banal erklärt, dass wenn ich jemanden begrüße, weiß er, dass Hallo das Wort für die Begrüßung ist. Das ist die Definition. Und das Urteil ist dann, dass man weiß, okay, er hat mich jetzt begrüßt, jetzt begrüße ich ihn nicht nochmal und jetzt sage ich auch nicht Tschüss, sondern jetzt ist dieser Akt vollzogen und das ist dann für mich die Verständigung oder das Urteil, dass ich daraus ziehe, er hat mich begrüßt und jetzt ist dieser Vorgang abgeschlossen und ja, so würde ich das verstehen.
Ja. Also die Definition wäre die Basis, das wäre so dieses Technische, dieses Hintergrundwissen. Und hier ging es dann eben um die Aktualisierung, um das Objektivieren, letztendlich um den Sprachsprecher, das Ganze auf den Begriff bringt, das in der Welt kommuniziert. Und die Definitionen müssen natürlich Geltung haben. Sonst könnten wir uns nicht nur auf den Akt des oder auf die Übereinstimmung im Urteil konzentrieren. Dann wäre es Relativismus, wenn es nur darum geht, wie wir urteilen. Es muss fundiert sein in den Definitionen, aber das Entscheidende ist eben, dass es auf die Zuspitzung ankommt, auf das, worauf alles hinausläuft. Das scheint mir recht analytisch darin fast zu liegen. Also Definitionen, die geben wir uns dann die Grundbedingungen an. Das Gerüst, aber worauf es ankommt, ist eben nicht nur auf die Rahmenbedingungen, sondern eben immer auch auf die Produkte, auf die Konsequenzen, auf die Folgen, die aus diesen Rahmenbedingungen stammen. Und deswegen scheint Wittgenstein eben besonders auf diese Spitzen, auf diese Endprodukte aller sprachlichen Verständigung abzuheben und nicht auf diese Rahmenbedingungen. Das scheint mir dieses Zentrale zu sein. Ja. Vielleicht noch ganz kurz dieses Zitat. Erscheinung des Hoffens, Modifikation dieser Komplizität. Wir müssen es jetzt nicht im Detail noch behandeln, aber worauf ich Sie hinweisen möchte, ist hier Erscheinung, dass er von Erscheinung spricht. Die Erscheinung des Hoffens ist eine Erscheinung und das ist nur eine Modifikation dieser Lebensform. Das heißt, die Lebensform ist das Basale und die manifestiert, scheint sich zu manifestieren in verschiedenen konkreten Sprachspielen oder konkreten sprachlichen Äußerungen. Also wichtig. Interessant scheint mir der Begriff der Erscheinung zu sein. Erscheinung, das ist so eine Folge, eine Auswirkung dieser tiefer liegenden Lebensform. Alle sprachlichen Äußerungen sind Modifikationen einer Lebensform, sind verschiedene Ausdrucksweisen dieser geteilten Basis unserer sozialen Struktur. Das ist sehr modern natürlich. Mit diesem Zitat wollen wir uns für heute bewenden lassen. Wir gehen in der nächsten Sitzung nochmal kurz drauf ein und dann lesen wir aber von Michael Thompson die ersten Auszüge. Hatten wir das laut Seminar, glaube ich, Thompson hatten wir, ne? Oder hatten wir erst Food, Philippa Food? Wie Sie es wollen? Wollen Sie lieber Michael Thompson oder Philippa Food? Stimme ab. Wer möchte Philippa Food? Wer möchte Michael Thompson? Gut, dann machen wir Philippa Food. Auch nicht schlecht. Auch sie bezieht sich auf Wittgenstein, aber was hier jetzt auch bei Michael Thompson, bei Philippa Food stärker im Zentrum steht, ist der Naturbegriff. Also Lebensform wird hier nicht mehr nur kulturell verstanden, sondern Leben wird jetzt in Verbindung zum natürlichen Leben gebracht.
Ich glaube, den Plan steht für die nächste Stunde noch einmal.
Ja, also wir machen das nochmal kurz, aber wir haben eigentlich heute so viel diskutiert, dass wir dann doch mit Food weitermachen. Also dann bis zur nächsten Sitzung.